Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion Was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 224 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 2. Mai 2025 und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk gehen wir auf eine ältere Dame mit geringer Rente ein, die ihren Hausratsschutz kündigte und das bitter bereute.
Mit Frank Rottenbacher vom AFW, Bundesverband Finanzdienstleistung, sprechen wir über den rätselhaften neuen Paragraph 34k in der Gewerbeordnung.
Und in den News der Woche fordert Top-Ökonom Marcel Fratscher ein höheres Renteneintrittsalter. Für gesetzlich Krankenversicherte wird ihr Krankenschutz immer teurer. Und eine aktuelle Umfrage offenbart, warum Kunden ihre Versicherungsverträge nicht online abschließen. Aber erst... Aus der Redaktion.
Haben wir wieder einen neuen Schmalltalk für Sie. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, aber der ist jetzt leider ein bisschen traurig, der Schmuck.
Ja, der ist mal wieder traurig. Ich habe mal wieder Bild-Zeitung gelesen und bin dabei
das
über eine Geschichte
gestolpert.
Das
sollst du doch nicht tun, Schmidt.
Ja, ich
das
weiß.
Das sorgt nur für schlechte Stimmung.
Ja.
Hast du trotzdem gemacht, okay.
Ja, habe ich trotzdem gemacht und dabei den Fall einer 77-jährigen Frau Maschmann gelesen, die jetzt erhebliche Probleme mit ihrer Bude hat, weil... die ausgebrannt ist.
Mit den Resten der Bude, ja.
Ja, mit den Resten der Bude.
Genau.
Also, und da wollten wir einfach drüber sprechen, weil da so ein paar Punkte drin sind, wo man halt einfach mal gut drüber sprechen kann.
Ja.
Ja, also die Frau lebt seit fast 50 Jahren in dieser Vierzimmerwohnung in Nordrhein-Westfalen, hat da mit ihrem Mann gelebt, mit ihren drei Kindern, die Mutter gepflegt und so weiter. Ja, der Mann ist inzwischen verstorben und sie hat halt eine recht kleine Rente und hat daraufhin gedacht, ich muss mal was sparen und hat ihre Hausratversicherung gekündigt. So, und dann kommt es natürlich, wie es kommen musste, eines Tages will sie sich gerade einen Schnitzel braten, dann ruft ihre Freundin an und sagt, Mensch, wir sind doch zum Eisessen verabredet, hast du das vergessen? Sagt sie, ja, ich komme. Und sie fährt los und was hat sie vergessen? Die Pfanne auszumachen.
Die auf dem Pfanne, Herd. Da hat sie die Pfanne heiß. Genau.
Und ja, da kommt natürlich, sie kommt zurück, die Bude steht in Flammen, wird alles gelöscht und so. Aber der Hausrat ist natürlich dahin, die Tapeten verrußt, die Scheiben zerborsten, alles verbrannt. Ja, und so steht sie jetzt erstmal vor dem Nichts.
Genau. Das ist der GAU. Und was eigentlich am schlimmsten war, ist, dass auch alte Fotos verbrannt sind. Ne? Alles andere kann man ja theoretisch zumindest neu kaufen. Aber Fotos kriegt man erstmal nicht mehr zurück.
Genau.
Das ist der GAU.
Das ist der GAU. Also der finanzielle Schaden, den schätzt sie auf, gelernte Friseurin ist sie übrigens, schätzt sie auf über 25.000 Euro.
Genau. Und warum haben wir das jetzt reingenommen? Weil da einfach sehr, sehr viele Faktoren tatsächlich reinspielen. Erstmal gelernte Friseurin, das ist in meinen Augen immer noch ein klassischer Ausbeutungsberuf. Das heißt, ihr Gehalt dürfte nicht so dick gewesen sein.
Genau.
So, was sagen wir über ihre Rente?
Ja, sie sagte halt, als mein Mann starb, musste ich mit der kleinen Rente klarkommen.
Richtig. Das heißt, was haben die beiden nicht gemacht?
Sie haben die Frau nicht besonders gut abgesichert.
Sie haben für die Frau nicht vorgesorgt.
Nicht
richtig.
Vorgesorgt, genau.
Das kommt dazu. Also. Warum auch immer. Also vielleicht war auch das Gehalt nicht so, dass sie nicht vorsorgen konnten. Das kam noch dazu.
Genau, aber auf jeden Fall zu wenig Einkommen da. Und und dann suchte sie eben nach Sparmöglichkeiten. Und dann kommt der Satz, der oft kommt von Verbrauchern. Ich dachte mir, dass ich die Versicherung 40 Jahre nicht gebraucht habe und nie brauchen werde.
Richtig. Ja. Das ist übrigens auch der Grund, Schmidt, weshalb ich mich im Auto nicht mehr anschnalle.
Genau.
Ne? Habe ich ja auch, warte mal, wie lange fahre ich jetzt Auto? Über 30 Jahre. Habe ich ja nicht gebraucht.
Ja.
Deswegen schnalle ich mich auch nicht mehr an.
Das ist natürlich kein guter Grund, eine Versicherung zu kündigen, weil wie man sieht, genau dann passiert der Scheiß.
Genau. Dann ist aber die nächste Frage, jetzt hat dann ihr Sohn, danach war er dann sehr umtriebig und hat einen Spendenaufruf online gestartet. Die interessante Frage ist, warum hat der Sohn seiner Mutter nicht ein bisschen geholfen, eine Hausratsversicherung zu haben?
Genau. Also sie hat 3 Kinder. Ich vermute mal, wenn man da zusammengelegt hätte, hätte man die, weiß ich nicht, 70 Euro pro Jahr.
Richtig.
Oder lass es 100 sein, hätte man sicherlich zusammenbekommen, um der Mutter ihren Versicherungsschutz zu bezahlen.
Ja. Also so ja. Danach dann der Spendenaufruf, das ging dann offensichtlich ganz gut. Sie hat übrigens dadurch den Spendenaufruf auch ziemlich viel Geld gekriegt. Aber das sind alles so Fragen. Die nächste Frage ist, aber wahrscheinlich liegt es daran, dass sie da schon einfach schon so lange gewohnt hat. Warum wohnt eine einzelne Frau in einer 99 Quadratmeter Wohnung?
Tja, ich vermute wegen der Erinnerung.
Wegen der Erinnerung, wahrscheinlich. Aber,
ne? Außerdem ist es ja ein Riesenakt, irgendwie umzuziehen. Und vielleicht hat sie auch einen sehr guten Mietvertrag, wenn sie da seit fast 50 Jahren lebt. Kann es natürlich sein,
vielleicht.
Dass sie, oder ist es Eigentum, weiß man auch nicht, dass sie da natürlich deutlich mehr bezahlen müsste, wenn sie in eine kleinere Wohnung zieht. Wir wissen ja, wie der Wohnungsmarkt gerade ist. Mhm. Also vielleicht hat sich das einfach finanziell nicht gelohnt. Aber die eigentlich wichtige Frage ist ja, selbst wenn sie eine Versicherung gehabt hätte noch,
hätte,
die sie ja seit 40 Jahren hatte,
ja,
hätte die denn bezahlt? Und ich vermute da nämlich wahrscheinlich trotzdem nicht, weil...
Genau, und da sind wir beim nächsten Knackpunkt, denn gestern kam das neue Hausrat-Rating von Franke und Bornberg reingeflattert. Ja, jetzt kann man über solche Ratings streiten, aber die haben eben sehr, sehr stark darauf gepocht, dass auch grobe Fahrlässigkeit mitversichert wird in einem Top-Tarif.
Ja, genau.
Und das machen aber hauptsächlich die neuen Tarife.
Eben.
Das heißt, hat sie wirklich so eine alte Police gehabt, die hätte vielleicht auch so gar nicht gezahlt.
Genau.
Denn ich würde jetzt mal unterstellen, so eine Pfanne auf den Herd anlassen, ist schon grobe Fahrlässigkeit.
Das ist auf jeden Fall grobe Fahrlässigkeit.
Ne? Ja. Würde ich jetzt auch sagen.
Ja.
Das heißt, da spielen so viele Sachen rein. Und die Bild-Zeitung hat uns gar keine Message, gar keine Botschaft irgendwie mitgebracht. Ne? Die konnten auch gar nicht auf die Versicherung schimpfen, ne?
Nee,
war ja keine da.
Wenn kein Vertrag da ist, dann kann man auch nicht auf die Versicherung schimpfen, dass sie nicht bezahlt hat. Da ist die Versicherung jetzt ausnahmsweise mal nicht schuld. Also.
Da sind wir auch ein bisschen froh drüber.
Genau.
Aber welche Botschaft bringen wir mit? Oder leiten wir daraus ab?
Wie gesagt, viele Botschaften.
Viele Botschaften.
Also erstens ja, fangen wir an, Scholle. Männer first.
Also ja. Also erstens würde ich da das auch bekräftigen, was Franke und Bornberg empfiehlt. Guckt euch eure Hausratversicherung an.
Ja, regelmäßig an.
Oh,
also
regelmäßig
alle Verträge regelmäßig anschauen, passt das noch so, brauche ich noch was Neues, ist noch was dazugekommen, was ich vielleicht nicht abgesichert habe, bin ich umgezogen, ist die neue Wohnung anders, größer oder so, gilt ja auch für Kfz und Lebensversicherung und was weiß ich, ist da vielleicht ein neuer Ehepartner, vielleicht muss ich da meine Bezugsperson mal ändern, auch ja klassisch.
Oh ja, das hätte ich nämlich fast versemmelt, genau.
Genau.
Genau. Und das ist einfach so, die Versicherungen, die denken sich ja immer wieder tolle neue Sachen aus, also oft, manchmal ein bisschen. Und die kann man dann natürlich mit reinbinden.
Genau.
Das ist das Erste, ne? Schmidt, du hast auch noch was? So, was machen wir sonst noch?
Das Zweite ist, niemals eine Versicherung kündigen, weil man glaubt, man hat die ja in den letzten Jahren nicht gebraucht und man braucht sie in Zukunft auch nicht. Wie das Leben so spielt, das haut einem immer genau dann einen in den Nacken, wenn man es am wenigsten erwartet und genau dann, wenn man eben seine Versicherung gerade gekündigt hat.
Genau.
Es passiert und dafür muss man abgesichert sein. Das ist der Sinn von Versicherungsschutz. Genau dafür ist es da.
Exakt. Ja. Das ist wirklich, einmal im Leben braucht man die, aber dann braucht man sie wirklich.
Genau.
Erinnert mich an eine Stern-TV-Sendung. Liebe Grüße an die Kollegen von RTL, aber da habt ihr genau denselben Mist verbockt. Da ging es auch um die Frage, wie oft hast du die denn in den letzten 10 Jahren gebraucht? Es ging um eine Rechtsschutzversicherung. Oh, gar nicht. Oh, dann kann man die ja auch kündigen, ne? Ja, nee, ist total dämlich, Leute.
Ja, das kann man vielleicht bei Kleidungsstücken machen, die man in 10 Jahren nicht angezogen hat. Die kann man entsorgen, aber beim Versicherungsschutz sollte man das bitte nicht.
Was habe ich nicht. Genau. Der Schlüpfer passt mir nicht mehr. Den kann ich dann wegschmeißen. Genau. Nicht bei Versicherungen.
Ein dritter Punkt wäre, wenn es geht, Hausorge. Zusehen, dass man halt genau eine bessere Rente hat, damit man sich sowas auch leisten kann. Also das sollte dazugehören. Wenn man eine gute Beratung bei einem Makler macht, würde ich in 99% der Fälle sagen, wird das auch auf den Tisch kommen, dass man eben guckt, was für Ausgaben werde ich später im Alter haben.
Ja.
Und wie ist meine Rente? Reicht das? Und wenn es nicht reicht, muss man eben entsprechend vorsorgen. Und wenn man es selbst vielleicht nicht hinkriegt, vielleicht, ne, der Ehemann hätte vielleicht was machen können. Wahrscheinlich hat die Frau ja mit den 3 Kindern mit der Kindererziehung zu tun gehabt und konnte
ziemlich arbeiten. Sicher.
Und wenn, ist mit Friseurin ja eh nicht so viel zu holen. Mhm. Aber er hätte vielleicht was machen können. Vielleicht hätten die Kinder auch irgendwie unterstützen können. Also.
Ja. Weißt du, Schmidt, ich sehe dann immer so ältere, so stattliche ältere Männer dann, wenn die dann in der Finanzberatung sitzen, wenn sie denn da überhaupt sitzen, die sagen dann, warum willst du vorsorgen? Du hast doch mich. Und dann klopfen die sich so auf die Brust. Nein, Leute, guckt euch wirklich, geht zusammen dahin oder lasst euch zusammen beraten, Eheleute. Denkt vor allem an die Frau und denkt daran, dass Männer in diesem Land einfach theoretisch und praktisch, statistisch früher das irdische Dasein beenden. Es ist einfach so. Und dann stehen Frauen alleine da und dann sollte bitte auch eine Rente da sein.
Ja. Und auch die Witwenrente fällt halt manchmal nicht hoch genug aus dann, ne? Genau.
Genau, so ist es. Und ja. Ich würde aber noch die Immobilienfrage mit reinbringen. Romantik hin und her, Nostalgie hin und her. Aber vielleicht sollte man trotzdem gucken, ob 99 Quadratmeter vielleicht ein bisschen viel sind. Aber da könnt ihr jetzt ein bisschen mit mir schimpfen. Ich bin da eher Pragmat.
Genau. Wie sehen Sie das denn?
Ja.
Schreiben Sie uns doch Reaktionen an redaktion@pfefferminzia.de. Ist Ihnen so ein Fall vielleicht auch schon mal untergekommen? Oder wie würden Sie da vorgehen?
Genau. Und wie sehen Sie es? Also schimpfen Sie mit uns. Vielleicht bin ich hier auch wirklich zu pragmatisch gewesen. Meinungen sind herzlich willkommen. Exakt.
Ja. Genau.
Und auch geduldet.
Ja, und damit verabschieden wir uns in den nächsten Teil.
Genau, weiter im Text.
Im Gespräch.
Es droht neue Regulierung. Toll, mal wieder, möchte man da glatt sagen. Aber der berühmt-berüchtigte Paragraph 34 der Gewerbeordnung bekommt Zuwachs. Herzlichen Glückwunsch. Betroffen sind all jene, die sogenannte Verbraucherkredite vermitteln. Vermittler auf jeden Fall, aber höchstwahrscheinlich auch, sagen wir mal, Autohäuser. Wie steht es um die Prüfung? Vielleicht auch Weiterbildung? Was muss wann gemacht werden? Frank Rottenbacher, Vorstand beim AfW Bundesverband Finanzdienstleistung und beim Bildungsdienstleister Going Public, weiß mehr und das erzählt er auch. Hallo Frank, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
Ja, herzlich willkommen aus Berlin. Danke für die Einladung. Freue mich, wieder dabei sein zu können.
Sehr gerne. Frank, lass uns doch mal über die heißgeliebte Gewerbeordnung reden und über den Paragraph 34. Denn da tut sich was. Und das ist total toll und so, ne? Magst du mal erzählen, bitte?
Das ist total toll. Das ist natürlich jetzt eine super Einleitung. Ja, also das ABC geht ja bekanntlich also bis zum Z. Und wir arbeiten uns weiter durch hier, durch
wir den voran,
34er.
Ne?
Wir kommen voran, genau. Es wird ab November 25 mit Inkrafttreten dann zum November 2026 auch ein Paragraphen 34k in der Gewerbeordnung geben. Und man könnte dem Gesetzgeber jetzt ja fast ein gewisses Servicegrad unterstellen, weil man sich dem K ganz gut als Kredit dann auch merken kann. Also wir haben ja den 34F für Fonds, 34i für Immobiliardarlehen und jetzt haben wir den 34K für Kredite, nämlich für Verbraucherkredite oder umgangssprachlich auch Ratenkredite genannt. Und was ist da passiert? In Brüssel gab es schon länger eine Verbraucherkreditrichtlinie, die ist im Jahr 2023 nochmal renoviert worden. Und in dieser Verbraucherkreditrichtlinie steht drin, dass also Vermittlerinnen und Vermittler von Verbraucherkrediten, also Ratenkrediten, dass die reguliert werden sollen. Und zwar letztlich ähnlich wie auch schon alle Versicherungsvermittlerinnen und Vermittler oder Finanzanlagenvermittlerinnen und Vermittler, nämlich mit einem Registereintrag. Das heißt also, das DIHK-Vermittlerregister wird, wenn man sich so eine klassische Excel-Tabelle vorstellen würde, ja, wird es also um eine Spalte erweitert, nämlich jetzt um den 34K. Und um da reinzukommen, wird es eben eine Sachkundeprüfung benötigen. Das heißt also, zum November 2026 werden alle Vermittlerinnen und Vermittler, die Verbraucherkredite vermitteln, also eine Sachkundeprüfung haben müssen, um sich dann in dieses Register eintragen zu können.
Wie viel sind denn das dann ungefähr? Habt ihr da eine Schätzung?
Ja, da stellst du eine gute Frage. Als ich vor einer Weile im Wirtschaftsministerium war, hatte ich genau auch diese Frage an das Ministerium gestellt, von wie viel gehen Sie denn aus?
Ja.
Und dann kam die Rückfrage, ja, diese Frage wollten wir eigentlich Ihnen stellen.
Also lassen wir uns also überraschen.
Ja, ja, also ich kam ja schon ein wenig vorbereitet. Ich kann ja nur etwas hochrechnen für unsere Branche. Also nochmal anders angefangen, wen betrifft das eigentlich? Ja, und es wird alle Leute, alle Kreditgeber, alle Kreditvermittler betreffen, die also diese Ratenkredite ausreichen beziehungsweise da beraten.
Ja.
Und das sind ja nicht nur Vermittlerinnen, die jetzt in unserer Branche tätig sind, die also schon 34D, F oder I haben, sondern das wird auch meiner Meinung nach alle betreffen, die in Autohäusern arbeiten und dort eine Pkw-Finanzierung anbieten.
Oder Höffner mit der neuen Schrankwand.
Ja, genau. Das wird auch Leute eben betreffen, die in Möbelhäusern arbeiten und überall da, wo man so sieht, 12, 24, 36 Monatsfinanzierungen und ähnliches. Ja, also als Verkaufsunterstützung im stationären Handel oder auch im Online-Bereich. Das wird also auch diese Vermittlerinnen und Vermittler oder die Leute betreffen, die das tun. Ne? Und da habe ich natürlich jetzt keinen Einblick, wie viele Leute in Autohäusern arbeiten oder in Möbelhäusern, die das vermitteln. Aber für unsere Branche kann ich zumindest ein wenig mal versuchen, hochzurechnen. Und zwar machen wir als AfW ja einmal im Jahr immer unsere große Online-Umfrage, das Vermittlerbarometer. Und da fragen wir auch schon seit einer ganzen Weile ab, also nicht nur bist du 34D-Vermittlerin oder Vermittler und Maklerin F1, 2, 3 und so weiter und so fort, sondern wir haben auch immer schon gefragt, okay, hast du ein 34C und wenn ja, vermittelst du Verbraucherkredite?
Das ist bisher Kredit gewesen, ne? 34C.
Ja, das war der ganz alte sozusagen, wo auch mal die Fondsvermittler drin waren und jetzt sind noch die Immobilienmakler, die Wohnimmobilienverwalter drin, also Richtung so MABV, aber eben auch die Kollegen und Kollegen, die Ratenkredite oder Verbraucherkredite vermitteln. Und da, also es gibt eben jetzt aus diesen Gewerbeämtern, wo man ja diesen 34C hat mal beantragen müssen, Die arbeiten ja noch nicht richtig mit IT, ne? Sondern da ist das wahrscheinlich irgendwo noch dieser Antrag, ist mit einer Schreibmaschine getippt. Ja, genau.
Okay.
Und steht wahrscheinlich in irgendeinem DIN A4-Ordner auf dem Regal, um das jetzt mal zu übertreiben. Aber du bekommst jetzt eben von allen Gewerbeämtern keine mal zusammengefasste Zahl, wie viel 34C-Erlaubnisse gibt's eigentlich da draußen. Also insofern versuche ich das sozusagen mal andersrum zu machen. Ich habe jetzt also geschaut, okay, wenn einer bei uns in der Umfrage angegeben hat, ich vermittle Ratenkredite, habe ich dann mal geguckt, okay, haben die denn oder wie viel Prozent von denen haben ein 34D-Erlaubnis? Ja? Und dann kann ich das so ein wenig hochrechnen. Also bei uns war das so, dass also 40% derjenigen, die gesagt haben, ich habe eine 34D-Erlaubnis, also ich bin Versicherungsvermittlerin, 40% von denen sagen, okay, ich vermittle Ratenkredite.
Das ist ordentlich, ne?
Das ist sehr ordentlich, denn letztlich in unserer Verbandsarbeit kriege ich das eigentlich gar nicht mit, dass da Geschäft läuft. Also wir kriegen eigentlich nie eine Anfrage zu irgendeinem Thema rund um die Vermittlung von Ratenkredite. Das ist letztendlich so ein vollkommener Schattenbereich in meiner Wahrnehmung.
Okay.
Aber wenn ich jetzt auch mal in die älteren Umfragen eben schaue, sind das halt immer Werte, die schon in diesem Bereich so laufen. Also das sind jetzt keine Zufallswerte. Und wenn ich jetzt also überlege, okay, in unserer Umfrage 40% der Versicherungsvermittler vermitteln Ratenkredite. Wenn ich dann in das DHK-Register schaue und sehe, da haben wir 46.600 34D-Vermittlerinnen. Und davon nehme ich die, im ganz konkreten Fall 39%, komme ich also auf 18.000 Versicherungsvermittlerinnen, die da runterfallen würden. Wenn ich das Gleiche mache mit dem 34F, also eben schaue, wie viel von denen, die bei uns in der Umfrage, und wir haben mit 1100 Teilnehmern, also schon eine sehr große Anzahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, das geht also schon über den Zufall hinaus, diese Werte, die ich hier sage, da ist es so, dass also 42,7% der Leute, die sagen, ich habe eine Erlaubnis auf 34F, sagen auch, dass sie Ratenkredite vermitteln, Verbraucherkredite vermitteln. Und wenn ich das mal auf die 41.000 hochrechne, die im Register stehen, komme ich also da auch auf 17.500 Vermittlerinnen.
Wow.
Das Problem ist jetzt, ich kann das nicht addieren, weil es gibt natürlich ganz viele, die sagen, ich habe ein D und ein F.
Mhm.
Und ich kriege auch aus dem Register, kriege ich jetzt nicht raus. Und diese Informationen bekommen wir nicht. Ja? Wie viele Doppelungen gibt es eigentlich zwischen D und F? Und ich kann ja das Register auch nicht automatisiert abfragen. Da gibt es ja entsprechende Vorkehrungen dagegen. Also insofern, das sind erstmal Zahlen, die finde ich erstaunlich sind. Noch erstaunlicher ist es, wenn ich mir die Vermittler von Immobiliardarlehen anschaue, Da gibt es ja knapp 58.000 Vermittlerinnen und Vermittler im DIHK-Register. Und bei uns in der Umfrage sagen 72% der 34i-Inhaber, dass sie auch Ratenkredite vermitteln. Und das wären dann mal eine stolze Zahl von über 41.000. Also ja. Lass es irgendwas zwischen 20.000 bis 30.000, um jetzt mal so einen Betrag auf der Hüfte zu schießen, Vermittlerinnen und Vermittler sein, die davon betroffen sind, dann ist das eine Riesenzahl. Und was mir da eben Sorge macht, ist jetzt die Zeitkomponente. Denn November 2026 klingt alles noch echt weit weg. Ja, bis dahin haben wir noch ganz andere Probleme in dieser Welt. Aber zum November 26 tritt diese Regulierung eben in Kraft. Das heißt, im November 26 muss ich, wenn ich weiterhin Ratenkredite vermitteln will, muss ich im Register stehen. Das heißt, ich muss bis dahin auch diese Sachkunde haben.
Aber dauert das so lange und die Prüfung kann man dann, also wenn ich jetzt 20 Jahre schon Kredite vermittle, dann sitze ich das Ding doch auf einer Backe ab, oder?
Letztlich ja, es kommt so ein bisschen drauf an, dann auf diese Details. Und A, habe ich jetzt aus dem Ministerium gehört, es ist keine alte Hasenregelung vorgesehen. Wie ja noch damals beim DFI es eine alte Hasenregelung gab, ist es hier wohl im aktuellen Gesetzesentwurf nicht vorgesehen, weil das in der Richtlinie in Brüssel nicht stehen würde. Und dann ist eben die Frage, wie läuft denn diese Prüfung ab? Und ja, klar, kann man, wenn das alles elektronisch abläuft, kann ich das natürlich durchziehen. Wenn es aber, wie bei den anderen Sachkundeprüfungen auch, eine mündliche Prüfung gibt, wo ich dann ein Beratungsgespräch simuliere, dann brauche ich drei Prüfer und ich muss einladen. Das Ganze dauert mindestens eine Dreiviertelstunde mit Vorbereitung, Nachbesprechung und so weiter und so fort. Und dann laufen wir eben in einen jetzt schon katastrophalen Engpass rein, weil das ist gar nicht schaffbar, selbst wenn ich jetzt heute anfangen würde. Ne? Ja. Und das Gesetz muss bis November diesen Jahres stehen, bis November 25 muss das Gesetz stehen. Das Problem ist jetzt eben, durch die Neuwahl hat sich die ganze Gesetzesverabschiedung oder erstmal der Vorschlag, also der Referentenentwurf, der erstmal veröffentlicht wird, und dann würden wir auch als AfW dazu entsprechend Stellung nehmen können. Das hat sich jetzt verzögert, weil kein Ministerium gibt im Moment einen Referentenentwurf raus, weil es ja noch nicht weiß, oder also bis gestern zumindest die CDU-geführten Ministerien nicht wussten, wer ist mein neuer Chef. Aha. Und wenn ich nicht weiß, wer ist mein neuer Chef, gebe ich natürlich kein neues Gesetz raus, weil wenn mein neuer Chef das doof findet, naja, ich glaube, ich muss nicht weiterreden.
Ja. Nee, das was denkst du, wann es losgeht?
Ich hoffe, dass es jetzt bald losgeht, wenn die Regierung steht. Letztlich das Gesetz, also der 34K, und dann wird es auch eine entsprechende Verordnung geben. Die sollen wohl, oder also der Gesetzentwurf für den 34K, der soll wohl schon fertig sein. Das heißt, wenn die Regierung steht und dass der neue Staatssekretär oder die neue Leitungsebene durchwinkt, dann wird das jetzt hoffentlich bald in die Wege gehen. Und dann hoffe ich eben, dass es eben keine mündliche Prüfung gibt, weil es kann nicht sein, dass der Gesetzgeber dann etwas verlangt von uns Vermittlerinnen und Vermittlern und selber gar nicht in der Lage ist, zu gewährleisten, dass wir dann ab November 26 auch weitermachen können.
Ja.
Ja, also das würde ja dann in Richtung Gewerbeverbot gehen oder Berufsausübungsverbot. Und das wird sicherlich auch juristisch dann schwierig. Nun muss man natürlich aber auch fairerweise sagen, das ist jetzt nicht das Kerngeschäft. Ja, wir haben auch gefragt, diejenigen in der Umfrage, die also Ratenkredite vermitteln, wie viel Ratenkredite vermittelt ihr denn? Ja, und da kam also raus, dass das so im Schnitt irgendwas zwischen 10 bis 15 im Jahr sind.
Aber jetzt sehen wir es mal aus Kundensicht. Die Dinger sind ja trotzdem nicht ganz unwichtig, ne? Also das schont manchmal die Reserven, wenn man die Schrankwand doch finanzieren kann.
Ja, also zumal wir auch abgefragt haben, was ist denn das durchschnittliche Volumen, was ihr dann vermittelt? Und da kam ein Wert von 25.000 Euro raus. Also das ist jetzt nicht irgendwie der Mallorca-Urlaub, sondern das sind Kredite, das haben wir auch gefragt, irgendwie so rund um die Immobilie. Ja, das heißt also, wenn jetzt vielleicht mal die Terrasse neu gemacht werden muss oder irgendwas an der Fassade, was also nicht rechtfertigt, dass ich da jetzt wirklich eine grundbuchliche Absicherung beantrage, ja, also ein richtiges Immobiliendarlehen beantrage, sondern ich mal 20.000 Euro brauche, weil eben der Garten gemacht werden muss mit Terrasse und was auch immer, dann wird im Zweifel eben auf so einen Verbraucherkredit zurückgegriffen. Und das muss natürlich funktionieren. Ne? Also der muss passen, der muss von den Rückzahlungsbedingungen passen. Insofern ist da schon auch eine Beratung notwendig. Und deswegen ist es wichtig, dass der Gesetzgeber da jetzt in die Gänge kommt und eben uns die Möglichkeit gibt, dass man sich rechtzeitig auf diese Verpflichtung vorbereiten kann. Aber ich gebe dir recht, das wird natürlich dann keine absolute Raketenphysik sein und alle, die das schon eine Weile machen, werden da irgendwie durchkommen.
Ja, ich wüsste ganz gerne mal, oder ich würde mit dir jetzt nochmal gerne die Seele des Ganzen so erarbeiten. Klingt jetzt mehr, als es ist wahrscheinlich, aber...
Oh Gott, ich krieg gerade Angst.
Ja, ne? Schickt ihr euch jemanden rüber. Du als Mann vom AfW, also was hast du als erstes gedacht, als du das gesehen hast? 34K, jetzt kommt das auch noch. Ergibt das alles so Sinn, was da aus Europa kommt? Oder ist das eigentlich schon wieder so eine Regulierungskanone, die da völlig überdimensioniert ist? Also passt das irgendwie?
Das werde ich dir erst richtig beantworten können, wenn ich den Gesetzentwurf kenne.
Aber das ist jetzt keine schöne Antwort.
Nein, aber also grundsätzlich, wir hatten das ja eben schon mal, also wenn es eben um Ratenkredite geht und wir da über Beträge auch von 20.000, 30.000 Euro reden, dann habe ich da schon eine große Verantwortung und muss sehr genau wissen, was ich da tue. Als Vermittlerin und Vermittler. Und das gilt natürlich auch für Leute, die in Autohäusern arbeiten oder in den Möbelgeschäften, weil durch natürlich auch auf der anderen Seite, wenn ich die Beratung nicht gut mache, wenn ich immer diese so Kleinkredite habe von 5.000 Euro oder sowas, ja, und dann summiert sich das, wenn der Gesamtblick darauf fehlt, und dann landen vielleicht bestimmte Leute auch in der Überschuldung. Und das darf natürlich auf gar keinen Fall passieren. Das heißt, so eine Sachkundeprüfung einzurichten, wenn ich eben über Kredite berate, finde ich grundsätzlich gut. Warum sollten Leute, die in Autohäusern arbeiten, das nicht haben? Ja, und wir, wenn wir Versicherung vermitteln oder Kapitalanlage vermitteln, müssen das haben. Ja, also das ist dann eher, sehe ich das aus Richtung so wie es in Brüssel dann heißt, Level Playing Field. Ja, also gleiche Anforderungen für vergleichbare Tätigkeiten.
Ja.
Insofern glaube ich, passt das. Jetzt ist dann die Frage, kommen da noch irgendwelche Mega-Dokumentationspflichten noch extra drauf? Das werden wir sehen, davon habe ich noch keine Informationen. Aber grundsätzlich eine Sachkundeprüfung und ein Registereintrag, wenn man dort die Verantwortung auch für solche Beträge übernimmt, finde ich grundsätzlich gut.
Okay, dann brauchen wir ja auch immer ein kleines bisschen Nutzwert. Das heißt, wer jetzt solche Kredite schon vermittelt, sei es im Autohaus oder im Rahmen einer normalen Vermögensberatung. Was sollten die jetzt tun? Schon mal ein Handbuch zur Hand nehmen, ein bisschen nachlesen? Keine Ahnung.
Ja, also vielleicht noch ein wenig warten.
Okay.
Also ich bin ja auch im Kontakt mit dem DIHK und muss dann ja ein so eine Art Rahmenstoffplan oder eine Prüfungsordnung für die Sachkundeprüfung verabschiedet werden.
Mhm.
Und sich dann da eben gezielt darauf vorzubereiten, da wird es natürlich entsprechende Anbieter geben, naja, natürlich auch die Going Public aus Berlin. Und da kann man dann reine E-Learning-Kurse zur Vorbereitung dann buchen, sobald es klar ist, wie die Prüfung abläuft, werden wir das natürlich auch entsprechend anbieten. Insofern im Moment, glaube ich, kann man da sich noch nicht richtig drauf vorbereiten, weil das noch ein Schuss in so ein bisschen in den dunklen Wald wäre, was denn da dann abgeprüft wird.
Ja, jetzt mal auch, ich fürchte, die Frage ist ziemlich dämlich und dann sagen jetzt unsere Hörer da draußen an den Geräten, der schon wieder. Aber ich stelle die jetzt einfach trotzdem. Wenn jetzt, ja,
jetzt
so ein,
bin ich gespannt.
Ja. Wenn ich Kleinkredite vermittle, wer schreibt mich denn dann eigentlich an? Also wer sagt mir dann, ey, du musst zur Prüfung? Wer macht denn das?
Ich glaube eher anders. Also letztlich musst du ja, wenn du Kleinkredite oder Ratenkredite vermittelst, brauchst du im Moment ja schon eine Erlaubnis nach 34c der Gewerbeordnung. Wenn sich da dann eine Veränderung ergibt, dann wird sich das Gewerbeamt anschreiben und sagen,
okay,
um weiterhin tätig sein zu dürfen, brauchst du ab November 2026 die Erlaubnis nach § 34k der Gewerbeordnung. Und dafür brauchst du den Registereintrag. Bitte wende dich an den DIHK und hab eine Sachkunde-Prüfungsnachweis parat. Es wird natürlich Anerkennungen geben. Also wenn man jetzt schon Bankkaufmann ist oder irgendwo eine Weiterbildung oder Ausbildung gemacht hat im Bereich Kredit, Bank oder Ähnlichem, dann wird das im Zweifel anerkannt werden. Ja. Aber für alle, die das mal so nebenbei angefangen haben, die nach meinem Kenntnisstand werden dann eben diese Sachkundeprüfung ablegen und dann macht es Sinn, sich da gezielt darauf vorzubereiten. Im Zweifel kann man die dann so oft machen, wie man möchte, aber das kostet nur Zeit und Geld. Ja. Deswegen ist, glaube ich, eine gezielte Vorbereitung da gut. Dann kann man sich auch nochmal das aktuelle Wissen besorgen und davon dann letztendlich auch profitieren. Also das wird schaffbar sein. Die Frage ist eben, was ich eben schon mal meinte, eben der Zeithorizont. Was noch nicht ganz klar ist, ist, ob es dann auch eine regelmäßige Weiterbildungsverpflichtung dort gibt. Aha. Denn im Gesetzestext aus Brüssel steht, also man muss eben diese Sach- und Fachkenntnisse muss man haben und man muss sie auf dem Laufenden halten. Und da kann der deutsche Gesetzgeber auch eine regelmäßige Weiterbildungsverpflichtung daraus machen. Das ist wohl politisch noch nicht ganz ausdiskutiert, ob das kommen wird oder nicht.
Okay, dann schauen wir mal, was da kommt. Mhm. Und leben erstmal mit dem, was wir haben, oder?
Ja, das ist eine sehr salomonische Äußerung, genau. Wir leben mit dem, was wir haben. Wir arbeiten aber dran, weitere Informationen zu bekommen. Und wenn die draußen sind, dann leiten wir die sehr gerne weiter.
Sehr gut, nehme ich.
Unsere Mitglieder sind natürlich da entsprechend auch schon informiert und es bleibt spannend.
Genau. Und bis dann wieder was kommt, sag ich erstmal ganz, ganz vielen Dank, lieber Frank, dass du uns das alles so sauber erklärt hast und so schön erklärt hast. Viele Grüße nach Berlin.
Ja, sehr gerne. Immer wieder gerne. Nicht, dass du denkst, ich denke mir immer wieder neue gewerberechtliche Verordnungen aus, nur damit wir reden können.
Nur damit du hier reinkommst.
Ne? Nicht so,
ja, aber hat geklappt.
Aber ich lege nicht meine Hand ins Feuer, dass das irgendwie die letzte Regulierungssache wäre. Mal sehen, was alles noch so kommt.
Genau.
Gold, physisches Gold, ja, und so weiter kann man ja auch noch mal alles machen. Genau. Mach's gut. Viele Grüße.
Tschüss.
Ciao.
Die News der Woche. Für den Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, kurz DIW, Marcel Fratscher, ist klar, die neue Bundesregierung sollte sich schleunigst um Steuern und Rente in diesem Land kümmern. Und zwar als O-Ton zentrale Prioritäten, wie er der Rheinischen Post in einem Interview mitteilte.
Eine Rentenreform sollte sicherstellen, dass die Rente nicht noch stärker von jung zu alt und von arm zu reich umverteilt wird. Das Renteneintrittsalter muss steigen. Und die Rentenerhöhungen in der Zukunft müssen geringer ausfallen, damit die junge Generation nicht noch stärker belastet wird.
Mit seinen Worten geht Fratscher auf direkten Konfrontationskurs mit dem Koalitionsvertrag. Denn eine richtige Rentenreform taucht dort nicht einmal im Ansatz auf. Stattdessen sieht der Vertrag ausdrücklich vor, dass das Renteneintrittsalter nicht steigt. Später in Rente zu gehen soll allenfalls freiwillig erfolgen. Anreize wie zum Beispiel steuerfreies Gehalt bei bis zu 2000 Euro im Monat sollen das verstärken.
Immerhin könnte der Koalitionsvertrag aber künftige Rentensteigerungen etwas eindämmen, was Fratscher ebenfalls fordert. Denn am Nachhaltigkeitsfaktor wolle man grundsätzlich festhalten, heißt es darin. Der Nachhaltigkeitsfaktor ist Teil der Rentenformel und bringt somit die Demografie ins Spiel. Verschiebt sich das Verhältnis von Beitragszahlern und Rentenempfängern ungünstig, dämpft das den Rentenanstieg.
Für viele GKV-Versicherte begann das Jahr bereits mit höheren Beiträgen. Die neue Bundesregierung will bis zum Frühjahr 2027 zwar eine Kommission einsetzen, die sich dem Thema widmet, doch die Zeit bis dahin dürfte für Beitragszahler trotzdem teuer werden. Denn Gesundheitsökonom Professor Jürgen Wasem zum Beispiel prognostiziert jährlich steigende Beitragssätze für gesetzlich Versicherte um 0,2 Prozentpunkte, wenn keine Reformen kommen. Noch deutlicher äußert sich Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse. Er hält eine Erhöhung sogar um bis zu 0,6 Beitragssatzpunkte für möglich.
Wer bietet mehr? Durchschnittsverdiener müssen laut Wasems Berechnungen rund 492 Euro Mehrkosten pro Jahr zahlen. Verdiener an der Beitragsbemessungsgrenze müssten rund 528 Euro mehr berappen. Sollte sich hingegen Baas Worst-Case-Szenario realisieren, könnten Beschäftigte mit Durchschnittsverdienst bis zu 794 Euro, Spitzenverdiener knapp 1000 Euro, jährlich zusätzlich für ihre GKV ausgeben müssen.
Das Vertrauen in digitale Versicherungsangebote ist bei Verbraucherinnen und Verbrauchern hoch. Doch beim Online-Abschluss dominiert nach wie vor der Wunsch nach persönlicher Beratung. Zu diesem Fazit kommt Deloitte in einer aktuellen Befragung.
65% der Befragten halten einen Online-Vertragsabschluss grundsätzlich für vertrauenswürdig. Die tatsächliche Abschlussquote über digitale Kanäle ist jedoch wesentlich geringer. Nur jeder Fünfte entscheidet sich am Ende tatsächlich für den Online-Weg. Unterschiede zeigen sich je nach Sparte. Während sich bei der Kfz-Versicherung immerhin 48% für den digitalen Abschluss aussprechen, sind es bei der Lebensversicherung nur 39%.
Und was spricht gegen den Online-Abschluss? 5 Gründe sind es vor allem. Erstens die unübersichtliche Preisgestaltung. Zweitens unklare Vertragsbedingungen. Drittens besteht die Angst vor fehlerhaften Angaben. Viertens sind mangelnde Informationen ein Problem. Und fünftens haben die Leute auch einfach Verständnisschwierigkeiten.
Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge am Brückentag. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche. Tschüss!